Herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast. Heute ist schon wohl schon unsere 7. Ausgabe.
Yay!
Ich glaube, also relativ, 12 Monate, glaube ich, nachdem wir unsere 1. Ausgabe aufgenommen haben. Meine ich war August 2014. Also, es geht voran. Und in dieser Ausgabe haben wir uns abermals zwei Ausstellungen angeschaut. Und zwar haben wir uns diesmal zwei weibliche Künstler ausgesucht, Künstlerinnen. Einmal wäre da die Ausstellung von die Retrospektive von Lea Lublin im Kunstbau des Lehnbachhauses in München. Und die andere Ausstellung ist Ring My Bell von Zilla Leutenegger in der Pinakothek der Moderne. Bevor wir jetzt, also das Weinthema haben wir für diesen sommerlichen Podcast gewählt. Und zwar haben wir uns beschlossen, wir probieren einfach Roséweine. Lustigerweise ist jetzt heute am Tag der Aufnahme das Wetter ein bisschen kühler als die vergangenen mehreren Wochen, aber wir gehen davon aus, dass der Sommer noch ein bisschen andauert und dass der ein oder andere Rosé da vielleicht angebracht wäre. Aber zuallererst, natürlich möchte ich die Runde begrüßen, hier ist der Felix, Twitter, @SammyKufur, und zu meiner Linken sitzt
der Florian auf Twitter @Munifornication und links von mir wiederum
die Anke auf Twitter unter Anke Gröner.
Also gut, herzlich willkommen. Dann würde ich sagen, bevor wir uns um die erste Ausstellung kümmern wir uns um den ersten Wein.
Yeah, baby.
Es ist ein Rosé.
Really? Ich hoffe, die Leute, die mein geliebtes Instagram gepostetes Bild gesehen haben, haben gesehen, die alle drei Weine sehen total unterschiedlich aus. Es sieht ganz hervorragend aus hier auf dem Tisch. Wir schwenken jetzt gerade alle die Bescheuert. Mhm. Ja, riecht nach Alkohol.
Riecht schon nach ordentlich Volumenprozent.
Der hat jetzt so ein mittleres Rot, wir haben danach noch einen dunkelroten und dann eher orangefarben.
So ein Lachsfarben, der dritte ist immer so Lachsfarben.
Genau. Würde ich sagen. Der ist jetzt mehr so orange.
Ja. Der ist die Mitte von der Farbe her,
genau.
Oder?
Ja. Okay, ich rieche echt nur Alkohol und Staub irgendwie.
Ja, kann es sein, dass der ein bisschen was Erdiges hat, so wie so mancher Weißwein? Also vom Geruch her.
Und schmecken tut er nach Käse.
Also irgendwie so ein bisschen ein Touch von Erdbeeren, aber eigentlich in erster Linie mal scharf irgendwie, oder?
Scharf nicht, ja. Ich fand den jetzt eher so
scharf nicht.
Dumpf, aber,
Erdbeere würzig, oder?
Ja, würzig, doch.
Also ich finde den irgendwie halt staubig halt. Ich weiß auch nicht. Also nicht so angenehm rotweinstaubig, sondern mehr so halt irgendwie zu lange rumgelegen.
Das wollte ich gerade sagen, er schmeckt so ein bisschen, als hätte er seinen Zenit überschritten und zwar schon länger.
I'm not happy. Also Nase fand ich spannend, Geschmack ist auch, ich hoffe, das ist einer von denen, die man sich schön trinkt. Wir werden sehen.
Ja,
man darf gespannt.
Ja, vielleicht nur ein bisschen Zeit. Bleiben Sie dran.
Die Auflösung steht noch aus.
Aber irgendwas, wie gesagt, ich glaube, das ist ein schön Trinkwein. Der dritte Schluck war jetzt schon besser als der erste.
Mhm.
Auch nicht mehr nach Käse. Gut. Sehr schön.
Gut. Genau, also, das war der erste Wein. Das Urteil steht noch aus. Wir beginnen mit der Ausstellung Lea Lublin Retrospektive im Lehnbachhaus. Wie gesagt, die Ausstellung ist im Kunstbau. Das ist der eine große Raum oberhalb der U-Bahn, wo die Sonderausstellungen stattfinden. Lea Lublin ist eine Künstlerin, die wohl einfach auch mir zum ersten Mal untergekommen ist. Sie wirkte nicht so bekannt. Lea Lublin ist in Polen geboren worden im Jahre 1929, ist mit ihren Eltern im Säuglingsalter nach Argentinien ausgewandert, dementsprechend in Buenos Aires aufgewachsen und hat eben dort gewirkt und nach Frankreich gegangen, in Paris. Also man spricht von ihr als eine argentinisch-französischen Künstlerin. Sie hat ihre Werke, zu denen wir dann gleich kommen werden, bedienen sich einiger Medien lässt sich ein bisschen schwer einordnen. Und ich würde einfach sagen, ich frage jetzt Anke in die Runde. Anke, dein Eindruck von der Ausstellung?
Habe ich mir lustigerweise kurz bevor wir das Aufnahmegerät angeschaltet haben, überlegt, so, shit, wie kategorisiere ich die denn? Ich fand die Ausstellung sehr vielfältig. Also vielleicht lag das jetzt auch daran, dass wir letztes Mal waren wir ja bei Andy Warhol, der relativ thematisch eng war oder sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, bekannte Ikonografie hat, aber da hatte man die ganze Zeit das Gefühl, ja, Warhol. Und dann hat man Keith Haring, bei dem es noch mehr das Gefühl ist, ja, Keith Haring halt. Und bei Lea Lublin hatte ich jetzt das Gefühl, da ist so viel an Medien, an Aussagen, an, ja, an Dingen, die sie vermitteln will, dass ich die Ausstellung sehr ja, vielfältig fand. Also wir hatten ganz klassische Flachware, also Bilder an der Wand. Wir hatten eine große Installation, was ich persönlich sehr, sehr schön fand. Da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil da konnte man mit rumspielen und es war awesome. Und es gab also skulpturale Arbeiten, also große Fahnen, die bedruckt waren und mit denen dann auch noch politische Aktionen durchgeführt waren. Der Betrachter wurde mit einbezogen oder konnte eben einfach kontemplativ vor einem Werk stehen. Also die Ausstellung war, wie gesagt, einfach sehr abwechslungsreich und sehr spannend und mir hat sie sehr gut gefallen. Vielleicht möchte einer von euch auf ein Werk eingehen.
Ja, also ich gehe vielleicht dann einfach mal auf den Werkkomplex ein, also den ich also für mich persönlich am interessantesten fand. Das waren die Werke wie hat sie so schön genannt? Muss ich jetzt nachschauen.
Der Pipi-Mann des Malers.
Der Pipi-Mann des Malers, Laissez-y de Peinture.
Ich wusste es.
Und zwar, weil sie dort also zwei, also ganz interessant mit verschiedenen künstlerischen Traditionen umgeht. Einerseits bedient sie sich ganz klar dem Suprematismus von Kasimir Malevich. Und andererseits bezieht sie sich eben auf Renaissance-Künstler. Und ihre These im Rahmen also dieser Werkserie aus den 80er Jahren, also grob von 1981 bis 1985, wenn ich die Spanne richtig notiert habe, bezieht sich eben darauf, dass sie der Meinung ist, dass in den also mittelalterlichen oder Renaissance-Darstellungen von der Maria mit dem Jesuskind, gerade in der Darstellung des Jesuskindes unterstellt sie den männlichen Malern eine gewisse also Selbst, also Stilisierung und Erotisierung ihrer selbst in der Darstellung des Jesuskindes. Und mich persönlich hat das angesprochen, weil ich also Kasimir Malevich und sein Werk eigentlich sehr gerne mag. Und sie bezieht sich jetzt, und das Zitat muss ich jetzt auf jeden Fall auch nachschauen, dass ich es richtig wiedergebe, ein Ausgangspunkt nämlich also dieser Arbeiten warum sie auch Malevich mit einbezieht, ist auch in der einen Serie, Fotoserie, zitiert, weil sie bezieht sich auf das Zitat von Kasimir Malevich, wo er sagt, wenn Denkgewohnheit verschwunden sein wird, in Bildern das Abbild von Winkelchen der Natur, von Madonnen und schamhaften Venusgeschöpfen zu sehen, dann werden wir ein reines Produkt der Malerei erblicken. Und was sie macht, ist, sie stellt eben den Suprematismus von Malevich mit seinen klaren Formen und klaren Farben, diesen Renaissance-Darstellungen gegenüber, indem sie halt diese Formen nimmt, Renaissance-Bilder ausschneidet, um dann einen bestimmten Ausschnitt innerhalb dieser Form herauszustellen oder herauszuarbeiten oder dementsprechend anders auch teilweise einfach eine farbige Form zu benutzen, um einen Teil des Bildes abzudecken, um auf irgendwelche Randelemente des Bildes sich zu beziehen. Und also das macht sie in den also mehreren verschiedenen Werken. Also wir können vielleicht später noch auf einzelne Werke eingehen. Also mir persönlich, also meinem Interesse hauptsächlich an Kopfkunst hat der Werkzyklus eigentlich am ehesten entsprochen.
Ich war lustigerweise es gibt so eine wunderbare Website, die heißt Ugly Renaissance Babies und daran musste ich denken. Weil sie jetzt natürlich auch bewusst Bilder genommen hat, bei denen die Babys wirklich richtig scheiße aussehen. Also muss man einfach sagen, Jesus sieht da einfach blöd aus. Und da war, glaube ich, auch ein Zitat, dass sie gesagt hatte, irgendwie diese kleinen Jesus sind eben verkleinerte Körper mit ihren greisen Köpfen. Und so sehen sie ja wirklich aus. Also man hat versucht, einen Kinderkörper zu malen, aber der Kopf da drauf sieht einfach nicht wie ein hutzliges, kleines, schnuffiges Baby aus, sondern eben wie ein alter Mann, und das ist ein bisschen creepy, und das, diese Creepiness kommt halt einfach gut raus, dadurch, ja, dass sie es eben so verstärkt durch die farbigen Flächen, die wir halt von Malevich kennen. Ich bin da nicht so wahnsinnig dran lang. Also ich fand, das war eben ja hübsche Kopfkunst, aber dann dachte ich auch so, ja, okay, ist schön, ich gehe mal weiter. Wobei, die Titel mochte ich einfach gerne, also der Pipi-Mann des Malers hat mir natürlich sehr gut gefallen. Ich war, wie gesagt, von der Installation einfach schwerstens begeistert. Das ist das Fluvio Subtuna von 1969. Das haben sie jetzt neu aufgebaut, 2015.
Ja.
Habe ich die unterbrochen?
Nein, ich wollte eigentlich was zu dem...
zu den Renaissance-Penis.
Bitte schön. Zum Pipi-Mann sagen.
Selbstverständlich. schon sind wir wieder beim Penis.
Nee, ich fand, mich hat der Teil auch sehr begeistert, weil...
Was habt ihr mit den Penisbildern? Gut. Okay,
lass du musst reden.
Weil es einfach sie hat einfach einen Punkt getroffen, glaube ich, irgendwie. Also es sind sehr, sehr eindrückliche Beispiele, weil es wirklich sehr, sehr hässliche Babys sind.
Ja. Selbst Van Eyck, da waren Van Eyck und ich so, Alter!
Ja, aber auch Dürer irgendwie. Ja. Von Dürer kennt man eigentlich auch besser.
Ja.
Aber es ist immer so, selbst Raphael, den ich wirklich vergöttere, selbst der kriegt irgendwie Kinder nicht vernünftig. Die sind alle irgendwie gestört.
Oder? Ja, genau. Und deshalb hat sie da irgendwie schon den Finger, glaube ich, in die Wunde gelegt irgendwie. Und das Herausstellen dann, also dann auch das Zusammenspiel dann eigentlich mit den Formen, die sie da einsetzt und mit den Farben, und geht dann auch spielerisch mit den Formen und Farben um, dass sie dann die abgedeckten Bereiche dann irgendwie dann auch noch an anderer Stelle und irgendwie symmetrisch dann zum Teil aufbaut und so. Das fand ich auch super. Und natürlich auch fand ich es beeindruckend, dass die Madonnen in den Bildern wirken ganz anders ohne Jesuskind.
Das stimmt. Ja.
Das fand ich sehr beeindruckend zu sehen, weil hatte ich jetzt eigentlich so nicht erwartet, und es war sehr, sehr eindrücklich, fand ich.
Sie verlieren halt so ein bisschen diese Funktion, die man mit ihnen verbindet.
Genau.
Eben dieses mütterliche, ja, die genau. Gottesmutter, die duldsame. Während wenn sie da einfach nur sitzt, dann ist sie einfach eine Frau in einem schicken Kleid, verdammt nochmal. Also eben, sie hat einfach nicht mehr dieses, ich bin für wen anders da, sondern sie sitzt da alleine. Und sie hat das Recht, da alleine zu sitzen, und wird nicht mehr dadurch definiert, dass sie halt ein Jesuskind auf dem Schoß hat.
Ja, aber es ist interessant, einfach, also der Konstruktion dieses, also klassischen Motivs und das also so vielfach aufgegriffen wird, aber eben dann ganz klar zu sagen, weißt du, ich nehme jetzt einfach mal nur die Randteile, nur die Madonna, nur das Kind, und einfach wenn du das dekonstruierst, was da für andere Wirkungen entstehen und was da eben auch, also was du da einfach für einen anderen Blick drauf wirfst. Mhm. Ja. Ich fand das interessant, weil sie hat wohl ganz konsequent einen theoretischen Ansatz gehabt, von dem sie also überzeugt war und dem sie halt einfach künstlerisch nachgegangen ist und den sie, finde ich, auch wie der Florian sagt, wo sie einen Punkt also machen wollte und es auch irgendwie geschafft hat. Also, und das ist ja mit mehreren Medien eben auch gelungen, also das hauptsächlich war so Malerei und Reproduktion natürlich, also so komponierte, also Wand, so Installationen kann man ja fast sagen. Und es lief ja auch noch ein Video an dem einen Monitor, wo sie also schon 1985 mit Computergrafiken gearbeitet hat und also eine Animation, in der Animation so eine Art Dekonstruktion vorgenommen hat. Und also in so einem Video, wo das dann durchlief mit mehreren Motiven, mehreren Bildern,
genau, das
und
war
so weiter.
6 Maler auf Rechner, also ich sag jetzt den deutschen Titel, weil ich euch meinen Französisch nicht antun möchte. Genau, das war von 1985 und Fun Fact in dem Zusammenhang, das hat sie mit einem der ersten Grafikcomputer hat sie das zusammengebastelt mit der Paintbox. Und das Lustige ist, Andreas Gursky lässt auch mit der Paintbox arbeiten.
Vielleicht sollte mal zu sagen, dass Florian vor 20 Minuten Gursky. Oder was hast du gesagt? Ist es ja nicht alles schlecht von Gursky?
Bleiben Sie dran. Bei der nächsten großen Gursky-Retrospektive in München sind wir dabei.
I love you, Gursky.
Ja, wir haben auch Paintbox. Ja,
zurück zum Paintbox. Thema.
Okay, gut.
Die Paintbox des Fotografen.
Ja. Okay, aber ich denke, jetzt können wir zu. Du hast genau. Ja vorhin, Anke, du hast ja vorhin schon angesetzt, die große Installation.
Wie ich schon so gackerig drauf sind. Ja. Also dieses Fluvio Subtunnel war 1969, ich habe mir natürlich vergessen zu notieren, weswegen es eigentlich mal aufgebaut wurde.
Es war eine Eröffnung von einem Kaufhaus, glaube ich.
Irgendwie sowas, ne? Genau.
Nee, es ging um einen großen Verkehrstunnel in Argentinien, der aufgemacht wurde. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sie dann eben... Sie wurde gebeten, zu Anlass dieser feierlichen Eröffnung ein Kunstwerk in den Raum zu stellen, und sie hat in einem ehemaligen Kaufhaus eine große Fläche erhalten und dort eine riesige Installation gemacht.
Genau.
Das war die originale.
Genau, und das war damals 900 Quadratmeter, wenn ich mir das richtig notiert habe, groß.
Genau.
Im Kunstbau ist etwas kleiner.
Ja, ja, genau. Aber trotzdem.
Genau, also Anke, dann kannst du dir, für den Kontext.
Nee, genau. Also sie hat das Ganze als polysensorischen Parcours bezeichnet, und ich fand, das war sehr schön formuliert so. Das Tolle war, dass die Aufseher einen quasi an die Hand nehmen und durchführen und dir erklären, was du machen musst, also was du so mit dieser Kunst zu tun hast. Also man kommt zuerst rein und dann kommen erstmal zwei Wasserbecken. Da wird dir dann gesagt, dieses Wasser ist total chlorhaltig und total giftig und bloß nicht rankommen. Und man steht da, ich möchte hier nur durchgehen. Und dann kommt man irgendwie, was kommt dann als zweites? Da war, glaube ich, der Wind. Da war dann so eine Plastikröhren.
Die Windzone, ja.
Ja, so wie Strandbälle aus demselben Material.
Ja, genau, so lange Luftballons quasi, wo man einfach so durchgehen konnte. Ich habe mich nicht getraut, sie anzufassen, ehrlich gesagt. Das wäre aber schön gewesen.
Ich habe es auch
so
ein bisschen weggeschubst und schnell durch.
Ja, genau.
Ja. Hat so ein bisschen was von American Gladiator, wenn so Dinge rumschwingen.
Da habe ich auch gedacht. Deswegen habe ich mich nicht getraut, da wirklich drauf zu hauen.
Ja, hätte der überdimensionierte Q-Tip gefehlt.
Wir haben es jetzt als Kinder, war das schon 80 oder war das 90, Anfang
90? Ja, Anfang der 90er, ja.
Ja, wir haben es jetzt geoutet.
Und dann kam halt irgendwie eine Zone mit Schwarzlicht, wo einem eindringlichst gesagt wurde, nicht ins Licht gucken. Und nicht mehr so
Die Technologiezone
zuerst. Und die Produktionszone.
Ja, aber die Technologie, gut, das war Monitor, das war mir egal, da habe ich durchgelaufen, weil ich wollte ehrlich gesagt zum Schluss zur Zone der Kreativität. Ich überspringe jetzt einfach mal alles.
Nee, jetzt sind wir schön in der Reihenfolge. Wir bauen das auch.
It's my podcast and I cry if I want to. Okay, dann beschreibt ihr die Technologiezone.
Ja, Technologiezonen sind einfach... Sind einfach 8 Monitore, die auf verschiedene Teile der Installation gerichtet sind. Danach, also wo man dann andere Leute beobachten kann, wie sie zum Beispiel durch die Windzone gehen.
Stimmt, richtig, bitte schneiden.
Ja, also ein bisschen eben ein Voyeurismus-Element hatten.
Genau.
Dann kam eben symbolisch die Produktionszone, es war ein Betonmischer, in dem lauter farbige, also so Styropor-Pack.
Da hatten wir so quasi wie so Legosteine. Und da hat mir der Aufseher gesagt, weil ich natürlich auch sofort irgendwie, kann ich da rumwühlen? So, nein, das ist nicht zum Anfassen. Das verstehen die Kinder aber auch nie. Also alles andere darfst du anfassen,
das nicht. Und auf jeden Fall waren da auch so eben so kleine, so aus kleine Figürchen aus diesen Styropor-Dingern, also an die Wand gebracht. Ich habe zuerst auch an Legosteine gedacht, aber es hatte irgendwie sowas, also auch kreativ-produktives. Und dann kommt man in die Schwarzlichtzone. Jetzt kommst du, Anke.
Und da stehen halt 5 oder 6 Säulen drin, und darauf ist dann ein Kohlrabi, ich glaube eine Kartoffel und natürlich eine Flasche Augustiner, was ich ganz großartig fand. Ich glaube, im Original waren es wirklich nur Gemüse oder sowas noch mit Erde dran. Also sollte eben diese...
Ein Körner.
Genau, also einfach die Schätze der Natur zeigen quasi.
Naja, aber das gilt ja für Augustiner, ja.
Ich wollte gerade sagen, ist doch auch ein
Schatz. Absolut. Ich habe mich einfach sehr gefreut darüber. Da musste ich natürlich auch sofort dran stehen bleiben, und der Aufseher, glaube ich, so ein bisschen mit den Augen gerollt, aber nur gut. Und dann kommt die Zone der Kreativität. Und
kommt erst die Entladungszone.
Oh Mann, was war denn die Entladungszone?
Die war so diese leere Streifen und dann wie diese vertikal, also diese Metalldrähte, die von der Decke kamen. Also so wie so eine Entladung, also wie du dich elektrisch entlädst, wenn du durch so ein Feld gehst.
Und die durfte man auch nicht anfassen.
Kommen wir zur kreativen Beteiligung. Und jetzt kommst du, Anke.
Ich wollte doch nur Kunst anfassen, verdammt nochmal. Weil nämlich in der Zone der Kreativität gibt es einen Lufttunnel. Das ist so ein riesiger Plastikschlauch, wo man halt durchkriechen kann. Und man wird vorher sehr ordentlich darauf hingewiesen, Joaussehen. Und dann kann man halt durchkriechen, da sind Luftballons drin. Und die Aufseher rennen halt außen an dieser durchsichtigen Wurst vorbei, wenn du da drin wie so ein Idiot durchkriechst. Und wenn du wieder rauskommst, kannst du direkt in ein Bällebad. Und da kann man nicht nur durchgehen, sondern sich auch reinlegen, wie mir gesagt wurde, was ich natürlich sofort gemacht habe. Und dann einen Schneeengel versucht habe, im Bällebad darzustellen, aber es ging nicht.
Zieht euch ordentliche Socken an, Leute.
Ja. Also eigentlich ist totaler Kasperkram, Entschuldigung Lea, aber ist, ich fand es einfach super. Also weil das, sie hat auch selber immer gesagt, dass, was sie mit vielen ihrer Werken machen will, ist eben den Betrachter einzubeziehen. Und sie will halt einfach diese Schranke runterreißen zwischen der hehren Kunst und dem Betrachter, der da einfach sinnlos davor steht. Sondern das, was sie machen will, ist eben wirklich, hey, fass das Zeug an, hier ist lustig.
Aber du hast ja fast das Beste ausgelassen.
Wieso, was habe ich vergessen?
Ja, genau.
Zwischendurch kann man mit Spielzeugpistolen rumballern und die Arme aufsehen, müssen ständig die Plastikstäbe wieder laden.
Also, sind, also für die Profis ist es ein Nerf Guns.
Achso, ja. Was ist denn ein Nerf Gun? Erzähl's mir dann.
Ja. Das, was du benutzt hast.
Oder? Das, was du benutzt hast.
Ich wusste nicht, dass das ein Name ist.
Also ich glaube, da habe ich...
Spielzeugpistolen!
Also Nerf Guns eben mit den bekannten, also Schaumpfeilen.
Einigen von uns bekannten
Schaumpfeilen. Lustigerweise habe ich damit am meisten Zeit verbracht, weil die ganze Zeit diese das Gewehr irgendwie geklemmt hat und
ja,
weil also gerade wenn die eben viel benutzt werden und mit der Zeit eben verbogen werden, dann bleiben die halt überall stecken und dann haben wir dann irgendwie mit dem Aufseher zusammen habe ich dann irgendwann die Geraden aussortiert und irgendwie 3 so verklemmte Dinger da rausgezogen und als es dann endlich ging und ich so mal so ein Magazin mit 7 Geraden hatte, dann wirklich bam, 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 bam. Und man hat solche Zielscheiben, also nicht so Standard-Zielscheiben, die schon auch so ein bisschen so eine künstlerische Motivation, also so eine Formalismus haben. Das Ganze ist ja auch umgeben von also mehreren, also auch so aufblasbaren, eben wie diese vorhin diese Säulen, ja, genau, diesen genau. Hasen, die da rumstehen. Also was auch so ein bisschen was suggeriert, wie weil man sich sicher, soll man jetzt wirklich auf die Zielscheiben schießen oder ist man der Jäger, der die Hasen
ich
jagt?
Ich habe mich nicht getraut, auf die Hasen zu schießen.
Ja, aber es stand hier wirklich auch nur einer im Schussfeld. Da
ja,
unten,
aber trotzdem.
Ne?
Ich dachte jetzt, wie kommt das jetzt an, wenn ich eine Aufseher frage? Kann ich auf diesen Hasen da schießen?
Ja, aber auf jeden Fall...
Ich wollte ja eh nur ins Bällebad.
Dabei bist du doch straight out of Wedemark, habe ich gelesen.
Yeah. Ja. Ja.
Aber ich war noch nie im Ikea-Bällebad. Jetzt war ich endlich mal im Kunst-Bällebad.
Das ist das überhaupt ins...
Weiß ich nicht, ob man als Erwachsener überhaupt...
Ich glaube nicht.
Das heißt ja. Aber man kann sich ja sein eigenes Bällebad machen. Man also muss sich nur die Bälle dafür kaufen. Oh. Und Planschbecken.
Okay. Mach es zu deinem Projekt. Anyway. Nein, aber was ich noch sagen wollte, also weil das klingt jetzt alles so putzig und schnuffig, das Ganze natürlich hatte irgendwie einen Sinn. Also als das 1969 eingerichtet wurde, hat sich Lea Lublin durchaus als Teil einer Protestkultur gesehen, beziehungsweise Teil einer Bewegung, die jeden Menschen per se als kreativ angesehen hat und deswegen eben auch die Zone der Kreativität. Also einfach in jedem von uns schlummert irgendwas und vielleicht braucht man Plastikrasen und Nerfguns und, keine Ahnung, Bällebäder, die eigene Kreativität freizusetzen. Und ich persönlich fand es einfach, es war so ein simples Erlebnis, aber es war einfach toll. Du liegst halt in Kunst rum. Ich fand das großartig. Und was ich noch großartig fand, das war das andere Werk, das fand ich eigentlich noch schlauer, weil da musstest du nicht so viel rumkriechen. hatte das irgendeinen Namen? Weiß ich gar nicht. Das waren Bilder, durch die du durchgehen konntest.
Traversée des Marches.
Ja.
Bilddurchschreibung habe ich mir auch notiert, genau, von 1977. Also auch ganz simpel, das ist halt so lange Plastikbahnen, auf die Bilder oder Kunstwerke der Weltkunst projiziert werden.
Eigentlich.
Und die kann man eigentlich...
Entschuldigung, nein, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Okay, und da kann man eben einfach durchgehen durch diese Projektion. Und da hat sie eben auch dazu gesagt, wenn ich jetzt meine eigenen Notizen finde, Penetration von Bildern als Teil einer physischen Dekonstruktion. Oh, also eben auch, nehmt das Ganze nicht so ernst, die Mona Lisa ist kein Heiligtum. Genau, es gab noch ein anderes Bild, da war die Mona Lisa hinter Glas mit Scheibenwischern. Und da konnte man dann, theoretisch, das konnte man jetzt im Lehmbachhaus leider nicht, aber als das Original aufgestellt wurde, konnte man mit Wasserpistolen auf die Mona Lisa schießen und die Scheibenwischer haben das Bild dann immer wieder sauber gemacht.
Trauen sind alles auf einmal tot, wir wollen ja auch noch was haben.
Also Entschuldigung, ich bin auch gleich durch. Auf jeden Fall, ich fand's einfach toll, diese Bilddurchschreitung fand ich einfach, es hört sich auch wieder so simpel an, aber ich fand's großartig, durch die Campbells Dosensuppen zu gehen. Ich fand's irgendwie toll.
Also fand ich auch großartig, vor allem, das ist wirklich ein Werk, das sofort funktioniert. Man sieht das und man weiß, ja klar, das ist jetzt, ich laufe jetzt durch das Bild durch und das hebt praktisch die Barriere zwischen dem Betrachter und dem Werk auf und irgendwie ich kann einfach schauen, was dahinter ist irgendwie oder man wird halt angeregt, sich Gedanken darüber zu machen und es funktioniert auch einfach so, ohne dass es da jetzt großer Worte bedarf. Das ist einfach ein gutes Ding, das funktioniert.
Aber auch wieder etwas, was ich eben also vorhin schon angedeutet habe, also wo sie sich wirklich auch vorgenommen hat, eine bestimmte Aussage zu treffen und wirklich dafür dann auch genau die richtige Form also gefunden hat, dass die Aussage klar ist, aber die Aussage ist auch nicht banal. Sie ist einfach nur wirklich klar, Ja, also erfahrbar und auch, also ich bin da auch mehrmals, ich bin da rückwärts wieder rein. Ja, und also einfach, weil wenn du das mal so die Idee hast, dann ist es so, ja, frisch. Also manchmal habe ich gedacht, okay, ach, jetzt warte ich noch, ich will mal sehen, was als nächstes Bild kommt. Ja, ich schreite dann durchs nächste Bild.
Genau,
dann,
also, oh, Mona Lisa, nee, komm, ja. Mach mal.
Oh, nein, aber, also, klar, aber wie gesagt, also es ist einfach auch eine, wie gesagt, es ist simpel, effektiv, um eine klare Aussage eben über die Kunst oder die Kunstbetrachtung und auch den Kunstbetrieb und seine Ideen und so weiter. Also einfach. Das finde ich halt klasse. Also wenn jemand wirklich einen Standpunkt so klar und so einfach, aber dann auch so auch auf eine gewisse Weise unterhaltsam ausdrücken kann. Also
da gab es direkt dahinter waren ja so Videos, wo sie Fragen zur Kunst an Passanten gestellt hat. Ich weiß nicht genau, ob das direkt zu diesem Werk gehört oder ob das wieder was anderes war.
Nein, es ist ein anderer Werkkomplex, aber aus einer ähnlichen Zeit, meine ich. 1975, nicht wahr?
Also ich hatte mir irgendwie notiert, 1971, außerhalb des Museums, wo sie eben auch schon Kunstwerke projiziert hat, durch die man durchgehen konnte, aber das war wahrscheinlich wieder was anderes. Aber da gab es jedenfalls diese Fragen zur Kunst. Also sie hat dann einfach Passanten gefragt, ist Kunst ein Symptom?
Das war
ist
74.
74, okay, sorry.
Auch das mit der Stoffbahn zur Kunst, oder?
Genau.
Genau,
das war 74, genau. Sie hat eben einfach verschiedene Sachen, vielleicht habt ihr euch auch mehr Sätze notiert, was Kunst alles ist. Ich habe mir nur aufgeschrieben, ist Kunst ein Symptom, weil ich das einen schönen Satz fand. Ja, auch nicht der Mensch,
wollte ich sagen. Ja, nee, das war so ein Kunst, ein System aus Zeichen. Ja, leider darf man eine Ausstellung nicht fotografieren. Ja. Ich wollte nämlich eigentlich den Text von irgendeinem Ausstellungsding fotografieren und dann kam ein Aufseher rüber und hat gesagt, nee, geht nicht. Sag ich auch, ich will nur den Text, damit ich mir merken kann. Nee, aufschreiben könnte ich, aber dann bei dem anderen Banner mit den Fragen zur Frau war ich dann einfach, also das war mir dann zu viel. Ich habe mir so 5 aufnotiert und den Rest dann, also hier die restlichen 15, ich habe jetzt keine Lust, die alle aufzuschreiben. Genau. Ich dachte, ich hoffe, ich könnte es einfach schnell abfotografieren, damit ich mir das merken kann, aber...
Ich kann mich auch darauf verlassen, dass ihr das aufschreibt.
Okay, auf jeden Fall ist Kunst ein Symptom, bleiben wir bei dem Satz. Auf jeden Fall, da laufen, sind halt 5 Monitore, auf denen eben verschiedene Passanten befragt zu werden und das kann man auch netterweise ohne Kopfhörer hören, weil es untertitelt ist. Und ich fand eine Antwort ganz schön. Also sie ist da mit mehreren Leuten ins Gespräch gekommen, die so ein bisschen bauarbeitermäßig aussahen und die haben sie quasi nach 30, 40 Sekunden abgewürgt mit dem, ach so, ich dachte, das wäre was Dringendes. Ich habe noch 2 Kunden. Und haben sie so, okay, Kunst ist also nicht wichtig. Ist Kunst ein Symptom? Gut, ich fand das schön. Ich fand das auch sehr plakativ. Also plakativ klingt immer so billig, das ist es nicht. Also ich fand die ganze Ausstellung wirklich
aber sehr, das meine ich eben, schlau. Also das meinte ich eben mit meiner Aussage, wenn ich sage klar, aber nicht banal.
Genau.
Ja, also weil, also plakativ ist ja immer so negativ besetzt im heutigen Sprachgebrauch. Aber also man kann jetzt, um jetzt zur vorherigen Folge zurückzuführen, auch eine gewisse Weise in seiner Ausdrucksstärke ist auch Keith Haring plakativ, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, also mit seinen Subway-Drawings, ja.
Genau.
Also, aber niemand würde drauf kommen, also das bei ihm dann negativ zu besetzen.
Ja, stimmt. Nochmal vielleicht zur Mona Lisa, weil ich das wirklich eine tolle Sache fand. Das hieß, glaube ich, Klarsehen von 1965. Und es hat wirklich auf den Punkt gebracht, was wahrscheinlich schon jeder dachte, der jemals im Louvre war und die Mona Lisa nicht gesehen hat, beziehungsweise so von Weitem gesehen hat.
Ja.
Das war also für mich eine der größten Enttäuschungen der Kunstwelt, weil es so ein überladenes Bild eigentlich ist. Und wenn man dann da reinkommt in den Raum, ist einfach... Es ist furchtbar. Also jetzt weniger das Bild, weil man sieht eigentlich von dem Bild gar nichts, sondern der ganze Betrieb und man kommt gar nicht ran und irgendwie, man kriegt das wahrscheinlich übers Internet irgendwie einen viel besseren Eindruck von dem Bild, als man jemals im Museum das irgendwie sich anschauen kann, weil das dann auch hinter Glas ist und es spiegelt und so weiter und so weiter. Ja. Und das ist einfach fand ich, die Installation, dass man die Mona Lisa mit Wasser beschießen kann und dann mit dem Scheibenwischer wird wieder alles weggewischt, fand ich eine super Sache irgendwie. Weil das eigentlich ein total überhöhtes Kunstprodukt einfach mal wieder auf die Ebene des Betrachters runterzieht.
Ja, absolut.
Ja, was man vielleicht jetzt auch noch erwähnen wollte, weil wir sind ja schon durch einen großen Teil der Ausstellung gekommen, es gibt noch einen, also Werkkomplex, wo sie sich mit einem weiteren, also Künstler auch auseinandersetzt, den sie schätzt, Marcel Duchamp, wo sie sich ein bisschen auf die Spurensuche macht, nachdem sie erfahren hat, dass er in den Jahren 1918, 1919 wohl auch in Buenos Aires gelebt und gewirkt hat. Und sie macht sich eben in ihrer Heimatstadt auf die Suche nach den Spuren seines Aufenthalts dort, findet auch das Haus, in dem er gearbeitet hat, das Atelier, kriegt dann Zugang. Das ist dann auch ausgestellt. Einem ihrer späteren Besuche nimmt sie dann quasi also die Briefkästen, die in dem Haus hängen und im desolaten Zustand sind, also wir sind enttäuscht, und nimmt sie die einfach mit und stellt sie dann quasi als eine Art Ready-Made aus mit Bezug zu Marcel Duchamp und nennt sie dann, glaube ich, jetzt muss ich mal sehen, das ist richtig...
der Kasten notiert. Der geheimen Briefe des MD.
Ja, also, aber dann es geht eben auch noch weiter, sie hat dann noch mehrere Leuchtkästen, also sie stellt eben fest, dass das Atelier, wo so wie sie es vorgefunden hat, einem Werk von Duchamp entspricht, relativ, also in der Ästhetik und im Aussehen der Farbe, der sich nennt The Fresh Window, und dass er mit seinem also weiblichen Pseudonym oder alter Ego Rose de la Vie unterschrieben hat. Und dann fängt sie an zu sie sieht dann aus einer alten argentinischen Zeitung irgendeine Zeitungsanzeige für Rose's Lime Juice und fängt an zu spekulieren, stellt die These auf, vielleicht hat er daher also dieses Pseudonym genommen und fängt an, einfach dieses Motiv in Fotos, also und dann diesen Leuchtketten darstellen zu verarbeiten. Gut, das ist jetzt alles dahingestellt, aber wieder begibt sie sich auf, oder wieder entwickelt sie einen Standpunkt zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten, also diesem Künstler zu der Zeit, und geht ihm einfach dann wirklich in ihrem künstlerischen Schaffen nach. Also das deckt jetzt, glaube ich, einfach mal die drei großen Dinge ab, die dargestellt werden. Oder drei, vier.
Gibt es hier noch was für das, was Anke gleich nennen wird? Selbstverständlich.
Aber. Nein, aber ich fand es auch ganz spannend, dass sie sich eben mit Kunst beschäftigt, dass sie sich als Künstlerin mit anderen Künstlern und Künstlerinnen beschäftigt. Also eben Duchamp haben wir, dann eben die Mona Lisa, die Renaissance-Bilder und dann natürlich noch die große Verbeugung an Malevich. Es gibt eine Werkreihe von ihr von 1990, die heißt Monochrom. Da hat sie einfach quasi das, was Malevich mit dem schwarzen Quadrat gemacht hat, sie hat einfach bunte Quadrate genommen und die auch oben unter die Decke gehängt, weil das war ja das Besondere am schwarzen Quadrat, dass das eben nicht einfach irgendwo auf der Wand hing, sondern im sogenannten Ikonenwinkel, also es hing ja so in der Ecke in der ersten Ausstellung, als es präsentiert wurde. Und deswegen hat es auch gleich von Anfang an diesen ikonenhaften Charakter gehabt. Also das mochte ich natürlich gerne, dass sie sich mit Kunst auseinandersetzt, dann eben einfach mit, wie Kunst rezipiert wird, dass sie sich Gedanken darüber macht, was kann der Betrachter eigentlich machen. Und dann gibt es fast natürlich, möchte ich sagen, für eine Künstlerin in den 70ern hat sie sich auch mit dem Feminismus auseinandergesetzt. Und ich glaube, sie wird so ein bisschen in der Ausstellung als feministische Künstlerin abgefeiert, was ich finde, sie zu klein macht, ehrlich gesagt. Also ich fand ihre Werke durchaus toll und sinnvoll in dem Kontext und ja, gut für die Bewegung, aber ich würde sie jetzt nicht als nur feministische Künstlerin sehen. Also das, was ausgestellt war, war lustigerweise das einzige Werk, was ich vorher von ihr kannte, wobei ich nicht wusste, dass das von ihr ist. Das ist eine Fahne mit Fragen mit feministischem Inhalt. Also es war eben so ähnlich wie dieses Ist Kunst irgendwas? Da hat sie ja eben drauf geschrieben, ist die Frau irgendwas? Vielleicht hat Felix dann jetzt die fünf Sätze, die wir aufgeschrieben.
Also die fünf hat ich aufgeschrieben, die fängt an, ist die Frau ein sexuelles Opfer, ist die Frau ein unbeflecktes Bild, ist die Frau eine Schlampe, ist die Frau irgendwie ein Spermabehälter, und dann ganz am Schluss endet es mit der Frage, ist die Frau ein göttliches Wesen? Was ich sehr interessant, also da kamen zwischendurch noch weitere negative so Fragen und dann am Schluss ist wirklich dann aber interessant ist, dass sie ganz am Schluss, also deswegen habe ich mir die letzte Frage auch aufnotiert, diese also sehr, sehr, sehr positive Frage stellt.
Genau, das ist halt so eine große Fahne, die haben mich sofort an die Suffragettes, also die Suffragetten erinnert, diese großen Banner, die sie vor sich hergetragen auf ihren Demonstrationen. Sie haben dieses Banner dann auch durch Paris getragen 1978 und haben es dann am Tagesende in der Seine versenkt und damit eben auch die gesellschaftliche Konstruktion des Frauseins damit ertränkt. Und netterweise hat irgendjemand diese Fahne aus der Seine gefischt und sie hängt heute im MoMA. Es gibt noch eine andere Aktion von ihr, die wurde jetzt nicht im Lehmbachhaus ausgestellt, die fand ich aber in dem Kontext ganz spannend. Sie hat 1968 sich selber ins Pariser Musée d'Art Moderne gesetzt, und zwar mit ihrem damals frisch geborenen Sohn. Also sie hat ihren Sohn dann quasi sich selbst als Installation dahingesetzt, hat ihn gestillt, hat ihm Windeln gewechselt und einfach eben so ein bisschen auf die traditionellen Rollen der Frau aufmerksam gemacht.
Ich glaube, ein paar Bilder davon, von der,
ein paar Fotos
von
hängen,
der Performance.
Fotos hängen, ja. Genau. Wollen wir auf ihren Sohn, der auch ihren Nachlass verwaltet und damit diese Ausstellung ermöglicht hat, vielleicht mit dem zweiten Wein einstoßen.
Alles klar. Ja. Also. Der hat jetzt ein richtig schönes Erdbeerrot.
Mhm. Ja, also die Farbe gefällt mir bei dem am besten.
Ja. Der ist richtig schön. Mal schauen. Hossa. Riecht auch schon deutlich mehr nach Erdbeere, finde ich.
Erdbeere. Aber auch was leicht.
Mhm. Den finde ich jetzt scharf.
Mal gucken. Der ist echt scharf, ja.
Oh Gott. Schmeckt mehr nach Sprit.
Aber auch so viel nicht.
Ich finde, der schmeckt sehr alkoholisch. Also angenehm alkoholisch.
Ja. Ach, aber komischerweise im Abgang gar nicht so scharf.
Nee, im Abgang kommt dann so ein bisschen Frucht durch.
Mhm. Ja.
Genau, zuerst aber, ist ja nur Sprit und dann kommt die Frucht.
Ja. Aber es ist, glaube ich, nicht nur Erdbeere. Ich würde sogar irgendwo noch was ein bisschen Saureres mit reinnehmen. Sei es jetzt irgendwie weiße Johannisbeere oder irgendwie...
Rhabarber.
Ich muss auch mal Wein eins dazu trinken.
Ja, Stachelbeere oder... Ja.
Oh, der erste Wein dagegen ist jetzt total süß.
Mal gucken, nochmal Wein Nummer 1.
Schmeckt doch eher nach Käse.
Stimmt jetzt, wo du es sagst.
Mhm. Ja. Was ist denn das? Okay, jetzt nochmal die zwei.
Aber das was du so als also käsig bezeichnest, ist so ein dumpfer Ton.
Ja, genau. Halt so ein muffiger, so wie ein Kammerbeerschimmel oder sowas.
Ja.
Aber der zweite ist...
Das ist, glaube ich, das. Aber ich würde den irgendwie eher in irgendwas Erdiges oder irgendwie die Richtung ziehen. Ja, nein, das ist das, was ihr aber als käsig beschreibt, würde ich irgendwie eher so...
Ja, so was Erdiges. Halt. Ja. Irgendwie, erdig, weiß ich nicht. Mehr so Kellermäßig.
Ja, genau. Wie bei meiner Oma.
Ja.
Der zweite ist gut. Nee, die hatten wirklich so einen richtig klassischen Kellergeruch, der ist echt unglaublich.
Ja. Aber der Wein Nummer 2 riecht eigentlich ganz angenehm, riecht eigentlich schön frisch, fruchtig, aber schmeckt dann unglaublich scharf dann.
Dann.
Ja, und dann, genau. Und dann, ja.
Ich mag es trotzdem, mir gefällt der.
Mhm. Aber wie gesagt, also hinten raus ist dann wieder rund. Also,
ja, eben.
Also das ist eigentlich nur der erste Schluck am Gaumen, das erste Moment am Gaumen, wo er wirklich ein bisschen... fetzt. Boom, tschack.
Der ist immer so gruftimäßig.
Stimmt, oh mein Gott. Ich hoffe, der dritte ist jetzt so ein Popperwein. Der sieht schon aus wie so lachsfarbenes
Bälle. Ja, okay. Der sieht aus wie so ein lachsfarbenes Polo.
Genau. Ja, oh scheiße. Okay.
Wollt ihr noch was sagen zu Lea Lublin oder sollen wir zu einem gewissen Fazit kommen? Also
eigentlich bin ich durch. Also die Ausstellung ist wirklich relativ klein. Finde ich, aber ich finde, sie gibt einen sehr guten Einblick in ihr Schaffen und von mir aus. Achso, soll ich gleich mit dem Fazit weitermachen?
Ja,
ist das heute alles kaputt.
Flo, hast du noch irgendeinen Punkt, den du noch machen wolltest zu der Ausstellung? Irgendwas Spezifisches?
Ich glaube, wir haben auch echt alle Werke durch.
Ja, wir haben eigentlich
fast alle Werke durch. Also nicht ganz alles.
Es gab am Anfang also Bilder von Computer, diese Fotos von computererzeugten Bildern, wo sie alte Gemälde im Computer
erzeugt. Ja, genau, aber das sind ja diese Malevich-Sachen, was ja auch dieses Video ist.
Ja, ja.
Ja, das haben wir eigentlich schon also mit
abgedeckt. Ja, ja, ich fand da halt die Frage nach dem, was ist eigentlich das Medium? Also du hast ein Bild, du hast ein Computerbild, du hast einen alten Meister, das fand ich ganz lustig, dass du alles durcheinander schmeißt, aber gut. Weil auch der Titel des Werkes war eben das Gedächtnis der Geschichte begegnet im Speicher des Computers. Das ist so, okay.
Das fand ich aber cool.
Aber das stimmt ja aber auch irgendwie, weil klar, diese Ikone, die bei uns in diesem klassischen Kanon ist, mit dem wir auch vertraut sind. Und also dieses, also Maria mit dem Wickelkind oder Maria mit dem Jesuskind, also das ist ja auch eine Art geschichtliches Gedächtnis, das wir in uns tragen, also zumindest kunstgeschichtlich. Also von so her ist der Titel jetzt, also
den Titel habe ich mir rausgeschrieben, fand ich großartig.
Ja, das ist ein großer Titel. Ja. Einen anderen Titel fand ich auch noch ziemlich gut, vielleicht können wir auf das Werk eingehen. Der Mittelpunkt des Gemäldes, der perspektivische Raum der Artemisia G. Wo sie sie bezieht sich auf ein Gemälde von Artemisia Gentileschi und zwar Judith mit dem Holofernes, mit der biblischen Geschichte. Holofernes war ein Feldherr, der von Judith, glaube ich, trunken gemacht wird und dann im Schlaf köpft sie ihn und rettet damit ihr Volk. Sie dekonstruiert also die Bildkomposition, indem sie auf vier Paneelen das Bild nachzeigt, aber zuerst bestimmte Aspekte. Also zuerst zeigt sie eigentlich nur die Hand von Judith mit dem Schwert. Dann zeigt sie das Schwert und die Figuren. Und dann zeigt sie den Kopf des Holofernes, der abgeschlagen wird, aber auf eine Art, der sie eigentlich weibliche Geschlechtsmerkmale suggeriert. Ja, also sowas Vaginales. Also sie
kritisiert. Also das Schwert als Phallus
sozusagen. Das Schwert als Phallus, sondern der Kopf,
der Kopf, der Kopf des Feldes. Der Korpus eigentlich dann mehr so, der dann so
aufgetrennt also als weiblich, wird. Dann als genau. Vaginal. Und also es ist ganz einfach interessant, also wie sie sich auch das Werk ansieht. Und das eben einfach nur durch bestimmte Aspekte, also vereinfachen, nachzeichnen, also nachskizzieren und dann also ihre eigene Deutung rausarbeitet.
Also da muss ich dazu sagen, das war eins, also es gab so, das meiste fand ich wirklich ganz großartig, ohne jetzt da das Fazit vorwegzunehmen, aber es gab so ein paar Sachen, die fand ich, die haben mir überhaupt nicht gefallen und das war eins, weil ich das sehr konstruiert fand.
Oder dekonstruiert, wie man es nennt.
Ja, okay. Und es ging einfach für mich überhaupt nicht auf. Also das war so eine freudianische psychologisierende freudianischer Versuch, das umzudeuten und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Lustigerweise gibt es zu dem Bild ein ganzes Buch, wo sie einen Teil davon geschrieben hat. Also es gab, glaube ich, 10 Künstler und Künstlerinnen, die sich mit diesem Bild auseinandergesetzt haben und sie war eben nur eine davon. Das stand, glaube ich, blöderweise gar nicht an dem Bild dran. Das hatte ich zufällig bei uns in der Bibliothek entdeckt, das Buch, und dachte, was ist das? Weil ich habe es auch als Buchform nicht wirklich kapiert, was sie da eigentlich will. Okay. Es ist ewig langer Text und ich wusste bis zum Schluss nicht genau, was the beef. Ja. Deswegen, also mir ging es wie dir. Das war mir dann schon wieder zu verkopft. Ich fand es interessant, also gerade aus kunsthistorischer Perspektive. Ich finde es ja immer lustig, wie man sich Bildern nähern kann, aber da habe ich auch gedacht, na, bisschen over the top.
Ja.
War halt auch nicht so hübsch wie die anderen. Um mal wieder auf den dekorativen Charakter von Gunst zu kommen. Okay.
Wobei, es gibt ja noch eins, mir fällt noch eins ein, was ich eigentlich zu Duchamp noch, das haben wir ein bisschen, also es gibt, das ist ein Werk, das sie, eines ihrer letzten Werke, was sie noch erstellt hat, 1995, zu Duchamp, es war ja leider nur als Diaprojektion, weil es wohl irgendwann mal zerstört worden ist. Das war diese Glasskulptur, die hieß, jetzt muss ich es nachschauen. Le Corps Amer. Das war die Dioprojektion, ist so eine Glaskulptur und innen drin ist ein Urinal, so wie es Duchamp auch verwendet. Also die sind, aber das Interessante, die Skulptur hat so ein bisschen so weiblichen Körper und das Urinal sitzt eigentlich quasi an dem Punkt, wo die Gebärmutter sitzen würde. Also quasi als eine Art, also Geburtselement von einer bestimmten Kurz. Also was interessant ist, hat auch das französische Wortspiel Le Corps Amer, so wie es geschrieben ist, heißt eigentlich der bittere Körper. Aber das Le Corps Amer könnte auch der Körper der Mutter sein. Mhm. Also fällt mir gerade noch ein, wie sie sich eben auch mit, also was eigentlich etwas, ein Urinal ist ja auch etwas sehr Männliches eigentlich, ja. Wie sie es dann eben in eigentlich ein weibliches Symbol umkehrt in ihrer Arbeit.
Ja. Ich finde es lustig, dass Urinal auf ewig jetzt mit Duchamp verbunden ist. Könnt ihr überhaupt noch aufs Klo gehen, an den ohne an Duchamp zu denken?
Natürlich nicht.
Okay.
Was für eine Frage.
Also ich bitte Sie, Frau Gröner.
Ach, wir setzen uns natürlich.
Jimmy.
Gut, Anke, also bitte dein Fazit zur Ausstellung.
Ich wollte noch eins ganz kurz
vorlesen. Selbstverständlich.
Ja, gut, danke. Aber ich bleibe kurz bei Duchamp. Und zwar nochmal zu ihren Studien mit Roses, Lime Juice und die 6 Leuchtkästen. Das fand ich auch ein spannender Twist, den sie da vollzieht, weil das eigentlich fast etwas Pop-Art-mäßiges hat. Wie sie das da aufbaut. Das hat mich sehr beeindruckt, weil das so in ihrem Werk bisher noch gar nicht irgendwie vertreten war und wieder eine völlig neue Richtung. Also das fand ich auch gut. Ja. Aber okay.
Das würde dann quasi auch das Fazit einleiten. Also was ich am Anfang gesagt habe, eben diese Vielfalt, die sie hat, die finde ich, glaube ich, haben wir hoffentlich ganz gut beschreiben können. Also was Themen angeht, was Materialien angeht, was Farbgebung angeht, Orientierung an bestehenden Kunstrichtungen. Ich fand sie wirklich sehr spannend. Mir hat auch nicht alles gefallen. Aber ich fand, das war eine sehr gute Retrospektive, um sich mal mit dem Werk und der Frau zu beschäftigen. Und deswegen von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und Bällebad!
Also mir hat die Ausstellung im Wesentlichen auch sehr gut gefallen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Lea Lublin ist, wie eigentlich Anke auch schon sagte, eine sehr, sehr vielseitige Künstlerin, die wir kennenlernen durften. Und von mir auch einen klaren Daumen hoch.
Ich bin auch sehr dankbar, dass wir diese Künstlerin also kennenlernen durften. Also sie war mir vorher nicht untergekommen. Ich fand, also wie gesagt, dass ihr, wie sie wirklich auch konsequent einfach die verschiedenen Medien sucht und eben auch die Interaktion, also ihre Kunst, in ihrer Kunst Interaktion mit dem Betrachter oder beziehungsweise mit dem Menschen, der sich mit Kunst auseinandersetzt oder auseinandersetzen will, auch wirklich sucht und ihn dazu auffordert, sich auch ja teilweise physisch auseinanderzusetzen, eben wie Bällebad, Kriechtunnel, Nerf Guns, Bang Bang, Shoot Shoot. Was ich eben ein bisschen schade fand, aber das ist natürlich, also das kann weder Lehmbachhaus noch sonst irgendwas dafür, dass eben viele ihrer großen Installationen, also ich hätte halt, es wäre halt, ich hätte es total geil gefunden, wenn es halt vielleicht ein, zwei mehr davon gehabt hätte. Ja. Man hat so Fotos gesehen und dann sagt, boah, das wäre ja auch total, also ich hätte gern schon nochmal so ein, zwei, drei mehr von ihren Umgebungen oder Installationen irgendwie erkundet.
Ach, wir haben es eins vergessen, die Blumendusche, die im Garten des Lehmbachhauses.
Genau, das ist doch eine Möglichkeit, die Blumendusche im Skulpturengarten, genau. Das ist eben auch so ein frühes Werk von ihr, so drei Duschköpfe mit so Acrylmäßig, mit quasi Blüten, Blättern und Blättern umgeben und da kann man dann also drauf treten, dann kommt Wasser, dann kann man sich eigentlich drunter stellen und sich duschen.
Oder als ich in der Ausstellung war, waren es draußen 34 Grad und ich war kurz davor, komplett durchnässt nach Hause zu fahren, aber ich habe mich dann doch nicht getraut, ich memme.
Ja, heute war es ein bisschen frischer, ich habe es ja nicht gemacht. Ja. Aber eben, das fand ich ein bisschen, also ganz klar ein Daumen hoch, ich hätte gern noch mal ein bisschen mit mehr von ihrem Övre interagiert.
Ja.
Also irgendwo durchlaufen, irgendwas nochmal irgendwie erkunden dürfen. Das hätte mir halt noch mehr Spaß gemacht. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, hat mir eine Künstlerin, die mir vorher überhaupt nicht bekannt war, wirklich aber auch kuratorisch also gut eröffnet. Also mit ihrem wirklich, ich würde sagen, also gute Querschnitt durch ihr Werk wohl und
wie eigentlich immer im Lehmbachhaus, Entschuldigung, hervorragende Texte an der Wand.
Ja.
Und ich fand auch, die Ausstellung passt auch sehr gut in Kunstbau.
Genau, ja. Weil der Kunstbau selber
ja super Räumlichkeit,
ja, interessante Räumlichkeit ist, oberhalb der U-Bahn und diese länglichen Raum. Und gerade eben dadurch, dass sie eben oft mit dem Raum oder aus dem Raum rückwärts dann auch die Installation gebildet hat. Das stimmt schon. Genau, man sollte jetzt doch dazu sagen, die Ausstellung läuft noch bis zum 13. September 2015. Also sie ist auch von uns empfohlen, wie wir gerade gehört haben, dahin zu gehen. Und ist vielleicht auch eine Ausstellung, gerade die man mit Kindern besuchen kann, jetzt wo in Bayern noch Sommerferien sind. Nein, weil ich glaube schon, weil Kinder da vielleicht auch eine gewisse Freude dran haben, eben, dass sie jetzt da anfassen und rumrennen, ja, und rumkriechen, ein bisschen rumspielen dürfen und nicht so diese, so ein bisschen so, manchmal ein bisschen so distanzierte Museumsbesuch, der für Kinder ja manchmal ein bisschen langweilig sein kann, sondern, aber es klang auch so, dass von den, dass eben Kinder das auch sehr annehmen, wenn ich den, ja, Museumswärter, der für die Nerf Guns zuständig war, richtig interpretiert hat in seinen Aussagen. Genau, dann sage ich einfach mal, auch wegen der Kühltemperaturen, sollen wir zum dritten Wein schreiten, bevor wir zum zweiten Ausgang schreiten?
Also, jetzt haben wir das lachsfarbene Polohemd. Wir sind sehr gespannt.
Ja.
Puh. Hey. Oh, der riecht gut. Also von der Nase her gefällt mir der am besten. Wobei ich gar nicht sagen kann, wonach es überhaupt riecht. Hilfe.
Ich bin mal gespannt. Aber ich finde den Geruch hat eine gewisse Verwandtschaft zum ersten, aber ein bisschen schärfer.
Ja. Ja, der erste ist süßer dagegen.
Hola.
Mhm. Meiner, den will ich haben. Kiste davon, großartig. Stachelbeere. Total Stachelbeere. Ja. Und ein bisschen Erdbeere. Der ist toll. Nicht zu scharf, nicht zu viel Stoff, nicht zu wenig Stoff.
Ich groß. Wirklich? Ich finde, der bleibt also schärfer im Gaumen als die anderen.
Nee, ich finde den zweiten schärfer. Mhm. Also der dritte ist genau so meins. Der ist wirklich auf die 12.
Ja. Also der Geruch ist irgendwie, finde ich, der hat so einen Körper im Geruch, den er dann im Geschmack ist, wieder ganz, ganz anders. Also er ist schon auch reichhaltig, würde ich sagen. Aber
Ja, aber viel Körper da wirklich nicht. Also Mund ist relativ schnell weg. Also da genau. Bleibt der Zweier, glaube ich, länger.
Ja, also ist irgendwie Funken Rhabarber
vielleicht. Rhabarber, das war das, was ich gesucht habe.
Ja.
Weiß ich letztes Mal auch schon so, als ich saß mit dem Rhabarber.
Ja, diesmal trifft es zu. Irgendwo muss die Rhabarber dabei sein.
Doch, ne? Den mag ich richtig, richtig gern. Den finde ich richtig. Entschuldigung. Ach. Okay. Auflösen, ich will auflösen, ich muss Schluss machen. Ach, lecker.
Bleiben Sie dran.
Immer diese Arbeit. Wir sollten mehr Weine kosten und weniger über Kunst reden.
Was, du willst aufstocken, jeder bringt zwei Weine mit?
Das wäre so geil.
Das wird aufgerüstet.
Gut, okay.
Ja.
Nächste Ausstellung.
Nächste Ausstellung. Wie schon bereits erwähnt, die zweite Ausstellung, die wir uns angeschaut haben, ist die Ausstellung Ring My Bell von der Schweizer Künstlerin Zilla Leutenegger. Zilla Leutenegger ist 1968 in Zürich geboren und lebt und wirkt in Zürich, und sehr viel mehr über ihre Biografie erfährt man eigentlich auch gar nicht, also auch nicht in meiner Kurzrecherche im Netz, die ich unternommen habe, aber ich finde es grundsätzlich auch erstmal gar nicht so wichtig. Die findet Pinakothek der Moderne statt, ist in einem Raum und ist ja hauptsächlich also ein Werkkomplex, der zu einer quasi zu einer, ich würde auch sagen, großen Installation oder auf eine gewisse Weise auch Umgebung wird, wenn man so will, um vielleicht einen Bogen rückwärts zu schlagen zu Lea Lublin. Ich weiß nicht, möchte der Flo vielleicht beschreiben, wie sich diese Ausstellung vorzustellen ist?
Ja, also die Ausstellung Ring My Bell, so wie ich sie verstanden habe, stellen in verschiedenen Räumlichkeiten die Räume eines Hauses oder einer Wohnung nach. Mhm. Beginnend mit der titelgebenden Installation, nämlich Ring My Bell von 2015. Das ist eine Ein-Kanal-Video-Installation und stellt sich wie folgt dar, dass da eine Lampe an der Wand hängt. Also es soll vermutlich eine Eingangslampe sein und einen zum Klingeln animieren, dass man eingelassen wird in die Wohnung. Eine Klingel sucht man vergebens, aber das Spannende an der Installation ist, dass im Prinzip Mücken um die Lampe rumfliegen, aber das tun sie natürlich nicht wirklich, sondern nur als Videoprojektion irgendwie. Und das dadurch stellt sie schon ihre Arbeitsweise eigentlich vor, dass sie Sachen in den Raum stellt, die zum Teil irgendwie nur als 2D Strichzeichnung existieren, zum Teil auch wirklich dann als, wie jetzt in dem Fall, als wirklich real existierende Lampe, und dann spielt sie auch immer mit drüber projizierten Videoprojektionen. In dem Fall kommt dann auch noch der Ton dazu, den die Mücken machen. Ja.
Ich glaube, das ist der Punkt an der ganzen Installation, dass es eben verschiedene Medien sind, wie bei Lea Lublin schon wieder, die zusammenkommen. Also dass es eben Videoprojektionen gibt, dass es Zeichnungen von ihr gibt, Zeichnungen, die dann teilweise bewegt sind oder mit irgendwas überblendet werden, Zeichnungen, die dreidimensional nachgebaut werden, also es sieht aus wie gezeichnet, aber es ist eben
wirklich aus Holz.
Genau, es geht in den Raum rein. Also gleich einer der ersten Räume ist ein Treppenhaus, der heißt, glaube ich, Korridor, wenn ich das richtig gemerkt habe. Wie hieß die Treppe nochmal? Lauter schöne
Korridor, ja.
Genau, Korridor. Da haben sie eine Treppe nachgebaut, also man sieht wirklich eine dreidimensionale Treppe. An der Wand direkt daneben ist ein Bild projiziert von der Künstlerin, die da einfach sitzt unter der Treppe und nachdenkt. Und die Treppe geht dann in die Wand über und ist da dann nur noch drauf gezeichnet. Also da haben wir schon einfach sehr viele Medien in einem Bild, und so funktioniert eigentlich jeder Raum. Also es sind, glaube ich, 7 Räume, eben so Wohnzimmer, Library, Kitchen, Bad. Living Room, genau, ja. Bad, Schlafzimmer. Und in jedem dieser Räume sind eben diese verschiedenen Medien. Und ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit an Calvin und Hobbes gedacht, diesen Comic-Strip, weil es gibt von Calvin diese wunderbaren Strips, wo er sagt, oh nein, die Schwerkraft ist ausgefallen, alles, was unten war, ist oben und so weiter. Oder eben, oh nein, die Dreidimensionalität ist weg, ich bin nur noch zweidimensional, was werden meine Eltern sagen? Es ist, und so habe ich mich da gefühlt, wie in so einer Comic, wie eine Comicfigur. Und ich wusste nicht mehr, was ist jetzt 3D, was ist 2D, was ist echt. Also teilweise musste ich wirklich die Projektoren suchen, die oben an der Wand irgendwo angebracht waren, um mich selber davon zu überzeugen, das ist jetzt da nicht gemalt, sondern das ist hingeblendet.
Das war so mein erster Eindruck, weil eigentlich, das ist, weil das so auf eine gewisse Weise total surreal ist,
ja,
will man sofort rausfinden, wie macht sie das, ja, wie funktioniert ja, genau, das? Das ist, weil irgendwie das so eine, man steckt da drin und man erlebt es, aber man weiß, das kann so nicht sein. Und man muss dann sofort, will der Verstand das auflösen.
Ja, genau. Ja.
Und das finde ich spannend. Und damit war ich nicht allein. Also gerade bei dem von dir beschriebenen Korridor haben sie das relativ clever gemacht. Da geht die Treppe erst, fängt in der Wand an, geht dann also in der Zeichnung sozusagen, dann mit Unterkonstruktion geht sie dann in den Raum rein. Und unter der Treppe ist der Projektor, der dann die Person dann an die Wand wirft.
Da war der.
Ja, genau. Und das ist ziemlich da. Da schaut man erst nach oben, Projektor ist nicht da, dann wo wird das an die Wand projiziert? Ja? Und dann habe ich nicht nur eine Person ist dann da wirklich unter die Treppe gelaufen. Ah ja, okay, da ist der Projektor. Da ist der Projektor, okay, alles gut.
Was interessant,
dann kann es weitergehen.
Das habe ich erst beim, also die Ausstellung, muss man sagen, ist jetzt nicht so groß, ist dieser eine Saal und was ich jetzt erst auch beim zweiten Mal bemerkt, dass sich also diese Projektion auch was bewegt. Ich dachte, es wäre eigentlich eine statische Projektion.
Genau.
Man hat bemerkt, wie diese Person, die da projiziert ist, so ganz leicht mit den Fingern spielt, so kontemplativ.
Ja, ja.
Mhm. Habe ich erst beim zweiten Mal wirklich bemerkt.
Ich auch.
Man soll dazu sagen, also zwei von diesen Räumen, die sie darstellt mit den Projektionen, sind quasi nicht wirklich frei zugänglich. Da glinst man quasi so ein bisschen voyeuristisch durch einen Türspalt. Einmal ist es ein Bad, man blickt direkt auf das Waschbecken, aber eben auch in dem Schwarz-Weiß-Comic-Style so ein bisschen.
Und das ist wieder nachgebaut, das ist wieder 3D in den Raum rein.
Ja, ist aber 3D in den Raum rein und dann hängt darüber ein Spiegel und im Spiegel sieht man dann die Videoprojektion. Genau.
Einer duschenden Person.
Einer duschenden Person, also hat so was Voyeuristisches, eben durch diesen Türspalt zu gucken. Übrigens, weißt du, wo ich das entkämpft habe, wo du jetzt mit dem Bleistift und 3D, 2D, ich muss jetzt gerade an das Musikvideo von Aha zu Take On Me denken.
Ja, ja,
ja. Ja? Hat auch sowas, wo das mit dem zwischen Bleistiftzeichnung und Realität wechselt.
Genau.
Also ich musste, wenn wir da gerade von Eindrücken sind, ich musste die ganze Zeit an Hans Op de Beeg denken.
Ja.
Weil der hat ja auch so Video Installation in der Sammlung Götz, wo man da davor saß und dann auch so die Realitäten verschwammen irgendwie. Auch wo zum Beispiel die eine Projektion, wo man da aus dem Fenster geschaut hat. Ja, es heißt drum, aber...
Ja.
Ja. Komischerweise die zwei, also, die Räume, die nicht frei zugänglich waren, haben mich auch so ein bisschen, also um nochmal auf eine vorherige Folge sich zurückzubeziehen, also auch an die Zellen von Louise Bourgeois erinnert, wo du teilweise auch nur durch einen kleinen Spalt reingucken konntest in so einen abgeschlossenen Raum. Also wo du nur einen ganz eingeschränkten Blickwinkel hattest. Das andere war das Schlafzimmer, wo man reingucken konnte. Das fand ich einfach richtig klasse, wenn ich ehrlich bin. Ich fand dann, man sieht halt eben dann da durch den Spalt, also die Person, also dieses alter Ego der Künstlerin, das nennt sich Z, von ihrem Vornamen abgeleitet. Also die Person, die in diesen Räumen vorkommt, ist eben, wie gesagt, ihr alter Ego, oder soll ihr alter Ego Z sein, wie sie da liegt, und die Videoprojektion zeigt sie, wie sie durch Zeitschrift oder ein Buch blättert, und so links. Und dann hört man immer wieder so ein Geräusch von einem vorbeifahrenden Auto und dann sieht man eine Videoprojektion, wie als ob das ist, also gezeichnete Fenster an der Wand, als ob da, also dass die Autoscheinwerfer durchscheinen und dann eben dieses Licht an der Decke und an den Wänden hinterlassen. Wie es eben ist, wenn auf der Straße ein Auto vorbeifährt und das Scheinwerferlicht durch das Fenster eindringt. Das fand ich einfach richtig geil gemacht.
Ich fand an den beiden spannend, also an den beiden Räumen, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir waren jetzt eben heute am Sonntag in der Pinakothek der Moderne, da kostet nur 1 Euro Eintritt, das heißt, da ist es immer voller als sonst.
Schwabentipp.
Aber Schwabentipp, genau. man sollte natürlich jeden Tag in die Pinakothek der Moderne gehen. Auf jeden Fall, es war halt wirklich so gut besucht, dass die Leute Schlange gestanden haben, um in diese Zimmer reinzugucken.
Genau.
Also da standen immer mindestens 5 Leute davor, man musste wirklich warten, bis man da kurz reingucken konnte. Das finde ich persönlich großartig.
Das fand ich echt großartig. Und jetzt kommt's, und das habe ich auch noch nie erlebt, und das hat mit der Ausstellung, das hat mit der Ausstellung auch nichts zu tun, aber trotzdem, das muss gesagt werden, vor mir war eine Dame, die hat ein Prä-Kunst-Betrachtungs-Selfie-Video gedreht.
Ja.
Und ich war leider mit drauf.
Ja. Hast du auch dann so Dinge mit den Fingern gemacht, oder Victory-Zeichen?
Nein,
oder so?
Ich war sehr entsetzt. Ich werde alt.
Ja. Man durfte fotografieren in der Ausstellung, das finde ich auch mal schön, das darf man in der Moderne ja nicht immer. Das fand ich nett. Mhm. Ich hatte über Zilla Leutenegger auch vorher ein bisschen was gelesen. Bestimmt online gibt es relativ wenig. Dieses Werk, von dem was wir gesehen haben, das setzt sich aus mehreren einzelnen Räumen zusammen. Also es war nicht so ein Apartment, wie es jetzt heute heißt, sondern es sind eigentlich einzelne Räume, die sie nach und nach gemacht hat, von 2004 bis 2007. Und dazu hat sie schon mal gesagt, sie hat sich eine Wohnung erbaut, wie man sich eine Wohnung als Kind vorstellt. Und viele Projektionen, die wir sehen, also eben wenn wir sie duschen sehen, wenn wir sie schlafen sehen, solche Sachen, das wiederholt sie einfach immer und man fragt sich, passiert da jetzt nochmal irgendwas? Und dann meinte sie halt, sie hat überhaupt nicht den Anspruch, dass der Besucher sich diese Bilder eine Viertelstunde lang anguckt, weil es findet keine Steigerung statt. Man sieht jemandem bei einer Tätigkeit zu, in die er vertieft ist, aber man kann davon ausgehen, dass er in 10 Minuten immer noch das Gleiche tut. Meine Bilder liest man wie ein Bild, nicht wie einen Film, weil sie keine Handlung und keine Dramaturgie haben. Das fand ich ganz spannend. Also man muss da jetzt nicht ewig drinstehen. Ja. Ich glaube, wir waren auch ehrlich gesagt nach 15 Minuten hier draußen.
Ja, ein bisschen länger. Also ich bin halt einfach nochmal einmal durch für den ersten Eindruck und dann einfach nochmal ein zweites Mal durch. Genau. Was mir gefallen hat, also einfach von der Art, wie sie es gelöst hat, was ich richtig geil fand, war diese, bei diesem Dings, nennt sich Bird Chair, war ja dieser ein bisschen so Vogelneststuhl im Raum gestanden. Und dahinter war diese Lampe, diese weiße Lampe an der Wand. Und wie sie... dass die Videoprojektion, wie die weiße Lampe das weiße Licht abstrahlt, aber dann so ein warmes Licht davon ab, so eine warme Corona darum. Boah, das fand ich richtig toll, einfach richtig toll gemacht mit einer fantastischen Wirkung, also der Farbverlauf, also so wie sich auch so eine Lampe, die halt an der Wand eben so abstrahlt, einfach vorstellt.
Es war schon technisch großartig gemacht, vor allem ich kann mir vorstellen, dass das muss schon sehr, 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 sehr präzise arbeiten, um das so hinzubekommen. Ja. Also auch dann später in dem Wohnzimmer, wo man einen leeren Sessel sieht und aber der Schatten, der in der Stuhl wirft, da sitzt plötzlich eine Person drin. Aber total unheimlich. Ja,
da habe ich auch sofort dieses, wo ist der Projektor?
Ja, genau, wo ist der
Projektor? Im gegenüberliegenden Kamin.
Ja, genau. Weil wie geht es? Ja? Das muss sofort aufgelöst werden. Ja?
Aber der Kamin war auch wieder so komisch. Der war eben auch teilweise dreidimensional. Da lagen da echte Holzscheite drin, allerdings weiß bemalt. Ja. Und es gab noch dieses Knistergeräusch vom Kaminfeuer. Ich fand das einfach eine sehr, was hatte Lea Lublin gesagt, polysensorisch. Das, finde ich, passt auf Zilla genauso. Und wenn nicht noch mehr. Also ich finde, es war ein sehr intensives Erlebnis. Und eben auch, da stand, glaube ich, auch im Einleitungstext, was vorne dran steht, dass diese Installation natürlich nur mit dem Betrachter zusammen funktioniert. Also wenn sie da alleine als Projektion auf ewig als Geist in dieser Wohnung sitzt, hat keiner was von, sondern wir erwecken sie quasi zum Leben. Also wir füllen diese Wohnung von ihr mit Leben. Wir kommen da als Gast rein und dürfen mal kurz ihr beim Leben zugucken. Das war toll.
Oder ihrem Alter Ego. Und was auch noch ist, eben was in dieser Ausstellung jetzt einfach ist, muss man da sagen, sie haben noch eben... andere Werke von ihr, die eben nicht zu Apartment gehören, quasi als fast Wohnungsdekoration mit eingehen. Also da gibt es einmal so ein Z, also stilisiert eben auch was in dem Künstlerbuch, was zur Ausstellung erschienen ist, gibt es Z in mehreren Farben. Ich konnte nicht, also mich hat das also fasziniert, ich habe mir dieses Künstlerbuch gekauft. Und da gibt es eben, also das heißt At Night, und das ist so ein dunkelblaues Set, was durch ein bisschen kleinen weißen Umrandungen vom restlichen Dunkelblau abgesetzt wird. Das hängt so quasi in diesem Wohnzimmer als Dekoration. Und dann ist noch in ihrem Office, wo sie arbeitet, vor ihren Computern oder wo sie gerade in einer gewissen Schreib- oder Zeichentätigkeit beschäftigt ist, sieht man, die Serie heißt Afternoon, von ungefähr 9 Zeichnungen, also die einfach wie Skizzen sind. Die sind teilweise auch auf also Notizblöcken von Hotels gemacht. Also da stehen auch die Hotels drauf und so weiter. Also wirklich so Skizzen, dann teilweise so ein bisschen mit blauer Tusche ausgemalt, also als Farbe, sie im Auto, sie auf dem Stuhl und so weiter. Aber so, man hat so Gefühl, so ihre Nachmittagstätigkeiten. Und die hängen dann quasi in ihrem Büro oder Atelier irgendwie an der Wand, bevor man dann weitergeht.
Gab es dann auch noch das großartige, im Wohnzimmer gab es dann auch noch das großartige Mobile, das Mobile Z.
In der Library, wenn man will, das ist in der Bücherei dann.
Genau. Ah ja, okay, ja, genau, okay. Mhm. Genau, richtig, Library war es, genau, Wohnzimmer war es anders. Genau, gab es das großartige Mobile, wo dann Zilla zu lesen war, je nachdem, wie sich das dreht. Und ich habe mich dann echt, ich stand davor und habe gedacht, wie lange muss ich das Mobile drehen, dass da wirklich sich die Buchstaben des Mobiles so anordnen, dass es in der Reihenfolge dann
also
tatsächlich...
Also Schatten, also du kannst...
Ja, ja. Genau, klar, ja, genau, ja. Du kannst nur als Schatten, okay.
Genau. Ja. Aber das ist mir auch, wir hatten über Präzision gesprochen, das ist mir halt bei dem Mobile aufgefallen, eben, dass du wirklich, du musst dich irgendwo hinstellen und du musst hoffen, dass die Buchstaben sich jetzt so drehen, dass du dann deinen Schatten... Schatten fand ich auch bei Living Room ganz spannend, das was ist ein Bild über Eck... von ihr gezeichnet, halt auf relativ groß auf die Wand gemalt, irgendwie so, weiß ich nicht, 3x5 Meter. Und davor steht so ein Plastikfarn mit einem Ventilator, sodass der Farn sich bewegt. Und der ist angestrahlt, das heißt, der Schatten von dem Farn wird dann auf dieses Bild geworfen. Und da fand ich einfach diese Kombination so lustig. Also einmal der Kontrast zwischen diesem starren Bild und der sich bewegenden Pflanze, aber gleichzeitig eben auch die Kombination, also dass diese Pflanze eben dann doch im Bild ist durch ihren Schatten. Das war eigentlich auch so in der ganzen Ausstellung, dass du einfach nicht mehr wusstest, wo ist jetzt welche Ebene. Und also ich fand
das fand ich aber eins der schwächeren Teile eigentlich. Ja, das war eigentlich
hübsch durchdekliniert halt.
Ja, ja. Aber ich hätte mir noch gewünscht, dass in dem Bild dann noch irgendwas passiert dann irgendwie.
Man wird ja anspruchsvoll. Ja. Weil also ein Raum davor war ja die Küche, glaube ich, ist das.
Genau,
die
Küche. Da kommt jetzt die einzig wirkliche Kritik von mir.
Echt? Was ist da für eine Kritik? Das war großartig. Das fand ich toll, weil da sitzt sie am Küchentisch. Richtig? Und man sieht sie halt als Projektion, wie sie Platten aus einer Kiste nimmt und auf den Plattenspieler legt. Und da sind kleine Lautsprecher auf dem Tisch.
Ja, das war alles großartig.
Genau, und dann kommt die Musik. Und man hört, das fand ich so toll, man hört wirklich dieses Knacken, wenn man die Nadel auf die Platte setzt.
Okay,
das Geräusch kennt ja heute keiner mehr.
Doch, ich habe auch ein Plattenspiel.
Ja, wir sind ja auch alt.
Okay. Ja, okay.
Aber es kommt ja wieder.
Aber pass mal auf, jetzt kommt meine Kritik.
Ja.
Wer stellt sich mit dem Plattenspieler auf den Esstisch? Das darf ich daheim nicht machen.
Ja, gut. Sie hatte halt Platz, das war ein großes Apartment.
Ja, also ich...
Gut, das du wie gesagt, wahrscheinlich auch selten unter der Treppe.
Ja, okay. aber vielleicht hast du... Aber wer weiß, vielleicht hast du...
Zugegeben, okay.
Aber wer weiß, vielleicht ist auch eine Kindheitserinnerung, dass sie eben das durfte oder wenn ihre Eltern nicht da waren, hat sie
eigentlich... Nein, ist auch eine alberne Kritik, aber das
ist... Nein, aber ich habe auch gesagt, also, wieso Plattenspieler in der Küche? Weil ich dachte auch zuerst, das muss das Wohnzimmer sein, wer hat denn sonst einen Plattenspieler? Aber irgendwie...
Ja, aber...
Es steht auf der Erklärungspostkarte drauf, es ist The Kitchen.
Genau, aber ich fand es an sich schon großartig, weil sie da als... Also so ein bisschen als... Also es ist ja keine, also es ist schon Zilla, aber so ein bisschen als, wie soll man sagen, als, also so ein bisschen pixelig irgendwie. Also,
ja, das stimmt, das war ja, keine ganz scharfe Projektion.
Aber halt dann doch, hat sich dann auch gut eingefügt. Halt.
Ja, eben um sich selber in die Ästhetik ihrer Zeichnungen.
Ja, absolut. Ja, genau.
Oder dieser Umgebung einzufügen.
Ich fand es halt toll, dass bei dem Raum verschiedene Musikstücke gespielt wurden, weil da bin ich dann wirklich länger stehen geblieben, obwohl ich ja jetzt von Zilla wusste, man muss da nicht länger stehen bleiben. Aber da wollte ich jetzt wirklich wissen, ob da verschiedene Musikstücke kommen. Und ja, es kommen verschiedene Musikstücke.
Ja, dann gab es noch ein bisschen, was auch in der Library so am Rande stand, war der Kristall von 2014. Das war Glas geblasen und geschliffen. Ja, weiß ich. Damit kann ich jetzt...
Nee, da bin ich echt...
Ja, aber das ist ein Werk, das, glaube ich, existiert eben wie so die anderen, wo ich gesagt habe, so ein bisschen separat von diesem Apartment und dass sie wahrscheinlich einfach eben als quasi, wieder als Dekoration in diese Bücherei mit eingefügt haben. Aber, ja,
das war also Deko passend zum Eames-Chair irgendwie.
Also, ja, aber es war jetzt nicht, also hat jetzt, also... Interessant wäre es zu sehen, wie ist es jetzt in einer anderen Umgebung oder vielleicht gab es mal eine originale Ausstellung, wo es, also wie das dann wirkt, also im Rahmen dieses Ausstellungskonzepts ist es ein bisschen untergegangen. Obwohl es eigentlich wirklich auch interessant gemacht ist aber ich meine, ich denke im Großen und Ganzen sind wir so weit, also das deckt die Ausstellung ab, es sei denn, ihr habt noch bestimmte Punkte, die ihr anbringen wollt, denke ich, können wir auch also zu einer Art Fazit kommen.
Ja.
Ja.
Okay, fangen wir mal wieder an.
Ja, genau.
Ja, haben wir eigentlich alles schon gesagt. Wie gesagt, ich fand es sensorisch sehr spannend. Einfach spannend zu gucken, sieht gut aus. Wie gesagt, ich habe mich wie Kelvin gefühlt, das kannte ich noch nicht, das Gefühl. Deswegen von mir ein klarer Daumen nach oben.
Also ich fand es eine absolut sehenswerte Ausstellung. Man ist schnell durch, aber das spricht nicht gegen das Werk. Ich fand es... sehr, sehr bezaubernd und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil man ist sofort drin, man kann sich verzaubern lassen. Ist auch ein bisschen unheimlich, sich so verzaubern zu lassen, weil man dann doch wieder nach der Auflösung sucht. Aber es ist wunderbar gemacht, wirklich mit einer großen, großen Präzision, weil ich bin mir sicher, das ist nicht einfach, das so zu machen, auch wenn es vielleicht einfach aussieht. Das ist einfach, in Anführungszeichen, einfache Zeichnung. Aber das so auf den Punkt zu bringen, ist schon groß. Von mir Daumen hoch.
Ich würde den Besuch der Ausstellung auch empfehlen. Also wie gesagt, war deutlich kleiner, als ich erwartet habe. Ich war, aber beim ersten Mal war ich so ein bisschen so, bin ich so durch, so okay, ah cool, das ist, war, ist ganz cool, es wirkt ganz gut. Und dann bin ich das zweite Mal noch durch, um mich nochmal so, um das irgendwie zu bestätigen oder vielleicht noch andere Dinge zu entdecken. Und ja, also ich finde einfach das Gesamtkonzept und wie sie es dann auch rüberbringt und eben einfach auch, obwohl es eigentlich die Werke zu verschiedenen Zeiten entstanden, auch in einem Ausstellungsraum auch wirklich zur Geltung bringt. Es ist kohärent. Es macht Spaß, da drin zu sein. Es fordert einen raus, eben durch die Präzision, durch die, also die vorgegaukelte, also Realität, ja, die aber eigentlich irreal ist. Und eigentlich weiß man, es ist irreal, aber man möchte glauben, es ist real. Und wie der Flo auch sagt, und wie er sagt, man sucht nach der Auflösung, wo ist der Projektor, wo ist dies, wo ist das. Ja, das ist eigentlich, ja, es ist eine spannende, also auch eine spannende Museumserfahrung. Also, wie gesagt, kürzer als erwartet, aber lohnenswert. Also, wenn man nicht an einem Sonntag geht, wo man einen Euro hinlegt für die Pädagogik der Moderne, würde ich halt empfehlen, es im Rahmen eines größeren Besuchs zu integrieren, weil jetzt, ich weiß nicht, was kostet mittlerweile 10 Euro, 8 Euro?
Ich komme ja auch sonst rein.
Ja, also was der normale Eintritt kostet, jetzt um sich das spezifisch nur diesen Raum anzuschauen, würde ich sagen, ist jetzt ein bisschen viel.
Aber wir haben, weil wir nämlich auch dachten, oh, wir sind schon fertig, haben wir uns noch Plans for Blossfeld angeguckt. Das läuft gerade im Erdgeschoss. Das sind hochaufgelöste Fotografien von Anfang dieses Jahrhunderts, glaube ich.
Anfang 20. Jahrhunderts. Das sind wirklich also hochaufgelöste,
aber halt sehr groß vergrößerte Pflanzenaufnahmen. Das hört sich jetzt völlig banal nach Biologieunterricht an. Das sind absolut faszinierende Bilder. Die sehen teilweise aus wie Metall, Bronze, gegossen. Keine Ahnung.
Also okay, bevor du jetzt auf die Tangente gehst, möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass die Ausstellung Ring My Bell von Zilla Leutenegger noch bis zum 4. Oktober in der Pinakothek der Moderne zu sehen ist. Gerne reingehen und dann auch, also ich gebe das Wort jetzt gerade nochmal die Anke zurück, wenn du noch, weil Blossfeld, glaube ich, läuft bis zum 25. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja,
bis Oktober. Und
also
natürlich
gerne ist, kombinieren.
Und natürlich ist außerdem noch zu sehen die Gegenkunst. Das ist jetzt so ein kleines Steckenpferd von mir. Da haben wir ein bisschen Nazi-Kunst und dazu Beckmann und Francis Bacon. Also zwei Werke von nationalsozialistischen Künstlern, von Josef Thorak und von Adolf Ziegler. Eines der bekanntesten Werke des Dritten Reiches, die vier Elemente. Sollte man sich einfach mal angeguckt haben, einfach um auch so zu sehen, wie fürchterlich billig die Leinwand ist,
auf die gesehen,
gemeint
wurde. Gesehen zu haben, ja.
Ja, und gesehen zu haben. Und wie, also es ist einfach ein Schlüsselwerk der nationalsozialistischen Kunst.
Und wie künstlich und schlecht er Frauenbrüste malt.
Ja, weiß ich nicht. Also handwerklich fand ich das schon ganz ordentlich, aber auch Thorak, also es ist handwerklich sicherlich okay, aber ich möchte jetzt wirklich nicht in die Nazi-Diskussion einsteigen. Wir hatten uns bewusst dagegen entschieden, über diese Ausstellung zu sprechen, aber wie gesagt, wenn ihr eh gerade bei Zilla seid und nach einer Viertelstunde euch vom Apartment habt verzaubern lassen, dann lasst euch gerne wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen mit fieser Nazi-Kunst.
Oder mit Gurski.
Oder mit Gurski, um nochmal Florians Lieblingskünstler aus
der
Kollegin der Moderne. Gurski! Gurski rules! Ich mag Gurski.
Aber doch nicht rein zwei.
Ja, ich mag andere Sachen auch lieber, aber ist ja gut.
Nein, es heißt drum, wir waren.
Überhaupt, wir sind wieder beim Wein. Man kann ja einfach immer in die Pinakothek der Moderne gehen, sagen wir es doch mal so. Okay, wollen wir die Weine mal auflösen?
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal.
Das ist drei, oder? Okay.
Moment, die.
Ja. Also ich finde
die kalten Weine nochmal geholt, dass wir jetzt vielleicht zum Fazit vielleicht nochmal frisch und der vorgesehenen Trinktemperatur.
Ja.
Also ich finde es sehr, sehr schwierig heute.
Ich finde es überhaupt nicht schwierig. 3, 2, 1, ganz klar.
Anke hat schon angefangen.
Okay.
Ich notiere das mal auf.
Ja.
Ich würde schon nochmal kurz einen Schluck nehmen.
Selbstverständlich. Ja. Ich trinke schon die ganze Zeit nebenbei. Ich finde, der dritte
Und wir nicht.
Ja, stimmt. Ich finde, der dritte ist einfach am komplexesten. Der kann einfach am meisten. Ja. Und der Einser ist halt so, ja, würde ich auch leer trinken, die Flasche. Ich finde die jetzt alle nett. Aber der dritte ist eben nicht nett. Der dritte ist wirklich gut. Den finde ich wirklich, wirklich gut. Hm. Oh Gott. Wir haben Ruhe am Mikro. Wir müssen noch was sagen.
Ja,
Pausenmusik. Ah. Okay. Okay. Ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Möchtest du irgendwie einen Witz erzählen oder so?
Nee, also ich schließe mich Anke an. Ich mach 3, 2, 1. Wobei der Dreier nur ganz, ganz knapp vorne liegt.
Echt?
Also, bei mir ist eigentlich. Ja. Der Einser fällt für mich deutlich ab. Mhm. Und der Zweier der hat auch schon eine schöne Frucht mittlerweile. Der fällt, also liegt nur ganz, ganz, ganz knapp hinterm Dreier. Ja.
Aber auch 3-2-1. Also ich muss sagen, auf meinem persönlichen Geschmack kommt der Zweier irgendwie besser. Also ich meine, der Dreier ist zwar also sicherlich ein Stückchen komplexer, aber wenn ich mir jetzt so einen Sommerabend vorstelle, dann trinke ich, glaube ich, den Zweier am liebsten. Der ist irgendwie, also zwar im Moment so ein bisschen, hat so einen kapriziösen Moment, ja, aber ist hinten daraus dann einfach rund und es ist auch sicherlich also keine deutliche Entscheidung, sondern eher knapp, wie der Flo sagt, aber ich sag 2-3-1.
Aber ich finde gerade für so einen lauen Sommerabend, da würde ich den 1er nehmen, weil der ist echt so, den kannst du einfach so runterkippen. Da kannst du theoretisch auch eine Bowle draus machen, das würde ihm auch nicht wehtun. Was? Ich ahne, dass es meiner ist, weil es ist ein Supermarktwein, mal gucken.
Okay, also dann müssen wir also konstatieren, also die kumulierte Reihenfolge ist, der erste Platz geht an Wein 3, der zweite Platz geht an Wein 2 und der dritte Platz geht an Wein 1. Wollen wir auflösen.
Und Wein 1. Das war von hinten?
Wein 1 von hinten, genau. Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht. Ja, es ist meiner, wusste ich doch. Ich muss gestehen, es war letzte Woche so heiß in München, dass ich habe mich geweigert, aus meiner Wohnung rauszugehen und vom Ventilator wegzukommen. Deswegen bin ich nicht in meine geliebten Weinhandlungen gegeben, sondern ich bin in den Supermarkt nebenan gegangen und habe einfach alle Rosés aus den Regalen geräumt, die da waren. Und ich habe jetzt das mit dem hübschesten Etikett für heute auch mitgebracht. Das ist ein Graf Adelmann Brüssele, ein Spätburgunder Rosé von 2014. Trocken, hat 11,5% und kostet 6,50 €. Ist, wie gesagt, aus dem Tengelmann. Ist wirklich, also kann man trinken, ist jetzt echt nicht so fürchterlich. Also ich finde im Vergleich gerade zu Wein 3 ist er sehr, sehr Billo-mäßig, aber eben für eine Terrassenabend. Billo.
Was ist Billo?
Naja, so billig halt. Also ich finde, der schmeckt wirklich.
Ich dachte jetzt gerade an Brillo-Boxen.
Nee, also ist halt sehr anspruchslos, sagen wir so. Aber kann man durchaus trinken.
Gut, Wein Nummer 2 ist der meinige. Es ist ein sardinischer Rosé von dem Winzer Agiolas, der Serra Lori von der Isola dei Nuraghi. Ist ein 2014er und ich muss das jetzt, genau, ich habe mir das notiert, das ist ein Rosé, ist ein Cuvée aus den Rebsorten Canonau, Monica, Carignano und Bovale.
Das ist ein Canonau, wieso schmeckt der mir nicht? Das ist ja unfassbar, ich liebe Canonau.
Und der ist, den habe ich besorgt in der Weinhandlung Garibaldi in München, die hat also mehrere Läden.
Jetzt hat er aber echt totale Erdbeere, wow. Ja.
Hat also mehrere
Felix ist betrogen worden.
Hat also mehrere Läden. Der Wein hat jetzt ist bei denen, also ich glaube Normalkoster 29, ist Wein des Monats, hat 87 gekostet.
Achso, 29,
9,20 Euro kostet 87.
Yay, Kiste für mich.
Und hat ist aber im Internet also teilweise zu ein bisschen kleineren Preisen zu finden. Also irgendwo zwischen knapp 7 und 9 Euro ist der angesiedelt. Und ich hatte den vorher auch noch nicht probiert. Ich bin in die Weinhandlung gegangen, sagte, ich suche einen gut ausbalancierten Rosé, der nicht so süß. Und dann hat er auf den gedeutet. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du es sagst.
Wie, dann, so geht man ja auch zu Garibaldi.
Ja,
du beschreibst es so, haben wir so, die drücken dir 5 Weine in die Hand und die sind alle gut.
Eben, also genau, gut. So bin ich zu dem Wein gekommen.
Spitzenreiter, ich bin so.
Ja, toll. Und unser Gewinner.
Mein Wein ist ein Rosé von Mouton Cadet vom Baron Philippe de Rothschild. Ja, von 2013. Ist ein Cuvée aus Trauben, die ich jetzt vergessen habe.
Ich glaube, vorne stand Bordeaux drauf, kann das sein?
Ja, er ist aus Bordeaux, aber das ist
so. Ach so, okay.
Genau, aber es sind, ich glaube, Merlot hauptsächlich und Sauvignon Blanc, glaube ich.
Ja, dann. Ja, hallo, dann. Meiner. ich finde den toll.
Ja, ich glaube, irgendwie 70% Merlot und dann noch irgendwie zwei weitere, die ich jetzt vergessen habe. Ja, und es steht auch nicht drauf, aber ja, habe ich in einem Laden gekauft in Stuttgart für 9 Euro.
Sauber. Ja. Schönes Zeug.
Ja. Ja, also man sieht, man kann auch für also relativ...
Ach ja, und er hat 12 Volumen.
Ja, ja, also der Serra Lori hat für die Anke 14%.
Ah, siehste, ja.
Ist aber untypisch für Rosé.
Aber Also man sieht, man kann offensichtlich auch mit wenig Einsatz ja. an mit wenig Geldeinsatz an
oder auch nicht, der billigste Wein hat verloren.
Wunderbar trinkbare Rosés kommen.
Oh Gott, ich bin Letzte. Ich war noch nie Letzte.
Ihr bin ich halber. Fuck. Ja. Diesmal will ich am meisten Geld ausgeben. Was ist los?
Ja, eben.
Was ist los mit euch? Ich muss sie jetzt mal rausstellen. Es kommt zur Welt.
Naja, also okay. Wie gesagt, hoffentlich gibt es im Sommer noch die eine oder andere Möglichkeit für euch, euch an die Rosés ranzuwagen. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns auch dieses Mal wieder zugehört habt. Genießt den Restsommer noch, trinkt Rosés, guckt Cilla Leutenegger, guckt Lea Lublin.
Oder guckt euch generell Kunst an.
Und yeah. Guckt euch generell Kunst an.
Trink mehr
Wein. Be an Art Pimp.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.